Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen. Mein Name ist Klaus Lang. Ich bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Rödermark. Ich will einsteigen mit einer kleinen Anekdote zur Nachahmung empfohlen. Bevor ich in Rödermark war, war ich in Bad Neustadt an der Saale. Das ist eine Zonengrenze. Und das war gerade in dieser Zeit, als die Mauer gefallen ist und die Grenze sich geöffnet hat. Und ich hatte das Vorrecht, der erste westdeutsche Prediger in einer Baptistengemeinde in Meiningen zu sein, der in dieser Kanzel gesprochen hat. Und als ich da meine erste Predigt hielt, ist ganz hinten in der letzten Reihe jemand aufgestanden, hat gewunken und hat gesagt, lauter bitte, lauter bitte. Als ich das nächste Mal kam, die nächste Predigt gehalten habe, da hatten sie so ein großes Mikrofon hier stehen. Und dann frage ich den Pastor, na, habt ihr jetzt euch ein Mikrofon gekauft? Und dann sagt er, das haben wir extra wegen dir gekauft, weil ich so leise gesprochen habe. Es ging mir im Haus Jona so ähnlich, da war auch jemand da, kam hinterher, Mensch, Sie müssen bei den alten Leuten noch etwas lauter sprechen. Also wenn ich zu leise bin, aufstehen, winken und so weiter. Ich möchte heute Morgen über einen Text sprechen, der ein Stück weit was mit diesem Wochenspruch zu tun hat, der über dieser Woche steht, dass vom Osten und vom Westen Menschen kommen werden. Der aber auch was mit dem Wetter zu tun hat und vor allen Dingen der mit dem Haus Jona was zu tun hat. Ich möchte über die Person des Jona sprechen. Eine Geschichte, die wir kennen von Kindesbeinen an, die haben wir im Kindergottesdienst gehört und die hat uns da beschäftigt. Und wie das manchmal so ist mit Bibeltexten, die man viele Male gehört hat, überhört man da auch manchmal Dinge. Ich möchte mit uns da einsteigen mit einer Begebenheit, die ein Journalist erfahren hat und aufgeschrieben hat. Der hat eine Reportage gemacht. Es war im Süden der Vereinigten Staaten in Florida und er hat eine Reportage gemacht, einen Artikel geschrieben anscheinend über die Zitrusindustrie. Und da kommt er in eine Halle hinein, da ist ein Arbeiter und er steht an einem Fließband. Und an diesem Fließband, da kommen vom Fließband herunter immer Orangen gerollt und dann hat er hier drei Löcher stehen. Und diese drei Löcher, da muss er in die einen die großen rein, in die einen die kleinen und in die dritten, da muss er die rein, die beschädigt sind. Und der Reporter beobachtet den Mann bei seiner, unserer Ansicht nach, doch recht langweiligen Tätigkeit. Und schließlich hat er ihn gefragt, Mensch, wie halten Sie das denn den ganzen Tag aus, hier zu stehen und diese monotone Arbeit zu verbringen, hier drei Orangen in drei verschiedene Löcher zu tun? Und dieser Mann sagt, oh, Sie beurteilen das falsch. Wissen Sie, von dem Augenblick an, wo ich in die Halle gehe und wo ich an meinen Arbeitsplatz trete und wo ich abends raustrete, bis zum Feierabend muss ich den ganzen Tag Entscheidungen treffen, eine nach der anderen, in welches Loch ich die Orangen reinlege. Ich glaube, da ist was dran. Das Leben besteht aus einer endlosen Kette von Entscheidungen. Manche haben nicht so eine große Tragweite. Wenn mal so eine kleine Orange bei den Großen drin liegt, ich meine, das ist nicht weiter schlimm, da geht die Welt nicht unter. Aber andere Entscheidungen sind groß und die beeinflussen viele Jahre unseres Lebens und sie betreffen auch das Schicksal von vielen Menschen. Und ich meine, manche Entscheidungen schieben wir vor uns her. Und vielleicht laufen wir auch vor manchen Entscheidungen weg. Und von der Wiege bis zur Bahre sind wir stetig herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Und die kommen auf uns zu wie auf einem Fließband. Und die Lebensgeschichte von diesem Mann Jona beschreibt, wie einer mit einer unangenehmen Aufgabe beauftragt wurde und eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und die Lebensgeschichte von Jona ist ungeheuer spannend und aufschlussreich. Auch aus zwei Gründen. Einmal, sie gibt uns einen tiefen Einblick in die natürliche Seelenlandschaft von uns Menschen. Sie spricht nämlich über unseren Trotz. Und dann, die Lebensgeschichte von Jona, die gibt uns aber auch einen tiefen Einblick in das Herz Gottes, in seine grenzenlose Barmherzigkeit für alle Menschen. Und deshalb habe ich die Predigt oder das Leben von Jona mit diesem Satz überschrieben, dem der Trotzphase entwachsen. Der Trotzphase entwachsen, das hat dieser Mann gelernt. Und das allererste, was uns bei Jona begegnet, ist eine Entscheidung gegen Gott. Auftrag gegen Gottes Auftrag, seine Flucht. Ich habe es mal so überschrieben, einmal Tarsis, einfach bitte. Ich meine, so muss es geklungen haben, als dieser Prophet Jona da am Hafen ankam, von Jaffa, am Schalter bei dieser Schifffahrtslinie von Jaffa nach Gibraltar stand und sich so einen Fahrschein gekauft hat. Einmal Tarsis, einfach bitte. Was war das für ein Mann, der dieses Ticket da gelöst hat? Wo wollte der eigentlich hin? Die Gemeinde, Jona war ein Prophet des lebendigen Gottes. Das heißt, einer, der im Namen Gottes geredet hat. Einer, dem Gott die Worte in den Mund gelegt hat und der dann im Namen Gottes Gottes Wort zu anderen Menschen gesagt hat. Und die Geschichte Jonas beginnt ja damit, was Gott ihm in den Mund gelegt hat. Also mit seinem Auftrag, aber auch wer darauf reagiert hat. Und Jona berichtet in einer schonungslosen Offenheit über sein Ungehorsam. Ich möchte uns die ersten drei Verse nochmal vorlesen. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive. Kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in der entgegengesetzten Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln wollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Mir ist noch eins ganz wichtig geworden, um dieses Ausmaß dieser ganzen Geschichte zu verstehen. Jona war Prophet in Israel. Das können wir nachlesen in der Heiligen Schrift. Und er war Prophet in Israel, als Israel nichts von Gott wissen wollte. Aber Gott schickt diesen Prophet Jona nicht an die Hecken und Zäune in Israel, sondern in diese Weltstadt Ninive. Und anstatt sich jetzt einer Karawane anzuschließen und diese ungefähr 800 Kilometer nordöstlich zu reisen, geht er in den nächsten Hochseehafen, schifft sich auf ein Schiff ein, das nach Tarsis fährt, an die Südspitze Spaniens, also bei Gibraltar. Und das waren circa 4000 Kilometer. 4000 Kilometer gefährliche Seereise, eigentlich bis ans Ende der damaligen Welt. So weit, liebe Freunde, wollte Gott vor Jona fliehen. Warum wollte Jona nicht nach Ninive? Nun, Ninive war eine heidnische Stadt. Ninive war eine religiöse Stadt. Ninive war die Hauptstadt der Assyrer und das gehörte zu den Feinden Israels. Ninive und seine Bewohner, die Assyrer, waren bekannt für ihre Zerstörungswut und waren bekannt für ihre Grausamkeit. Wir wissen von den Assyrern, dass sie ihren Feinden die Köpfe abgeschlagen haben und mit dem Blut ihrer Feinde Graffiti an die Wände geschmiert haben. Die Assyrer waren gefürchtet und gehasst. Ninive, die wichtigste Stadt der Assyrer, war definitiv kein Ausflugsort für Israeliten. Ninive, die Stadt der Assyrer, war definitiv auch nicht der Ort, wo ein Prediger gerne hingeht und mal eine Freiversammlung hält und den Leuten auf den Kopf zusagt, ihr liegt falsch, ihr müsst umkehren. Jona wollte aus zwei Gründen nicht nach Ninive. Jona sagt sich, was ist, wenn diese Leute umkehren, wenn die an Gott glauben? Dann habe ich die Feinde meines Volkes vor dem Untergang bewahrt. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch meinen Feinden nichts Gutes tun. Das ist eine. Und was ist, wenn diese Menschen nicht umkehren? Dann bin ich in der Höhle des Löwen und werde wohl kaum ungeschoren davonkommen. Deshalb hat Jona den Auftrag Gottes abgelehnt. Vergiss es, Gott nicht mit mir. Jona hat sich wie so ein trotziges kleines Kind benommen. Gott nicht mit mir. Nach Ninive kriegst du mich nie hin. Darf ich fragen, kennen Sie diesen Satz? Gott nicht mit mir. Gott, da kriegst du mich nicht hin. Es war ein Mann, ein erwachsener Vater, dem wurde von seinen Seelsorger angeraten, sich bei seinen Kindern zu entschuldigen für seine harte und inkonsequente Erziehung. Und dieser Vater sagte dem Seelsorger genau diesen Satz: Gott, dazu kriegst du mich nie. Wie ein trotziges kleines Kind. Die Gemeinde, Jona hat sich wie ein trotziges kleines Kind in die Schmollecke verzogen. Und Gott, diese Aufgabe, die kannst du selbst erledigen. Anstatt 800 Kilometer nach Osten, nach Ninive zu reisen, hat er ein Ticket nach Tarsis gekauft, 4000 Kilometer im Westen. Und das war schon eine Flucht im großen Stil. Menschlich betrachtet durchaus verständlich. Wer begibt sich schon gerne in die Höhle des Löwen? Wer tut schon seinen Feinden Gutes? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Jona in seinem Trotz Gott aus der Schule gelaufen ist. Und zwar ganz schön weit gelaufen. Jona ist vor Gott davongelaufen. Jona hat Gottes Plan für Ninive nicht verstanden. Aber unser menschlicher Verstand ist nicht das Maß aller Dinge. Gott ließ Jona sogar laufen. Und ich bin froh, das hat ihn laufen lassen, aber dann wieder eingeholt. Und ich bin froh, dass Gott uns auch nicht immer bis zum Ende laufen lässt in unserem Eigenwillen. Da heißt es, da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, und er war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Gott schickt hier einen mächtigen Sturm. Und die Seeleute werfen dann die Fracht übers Meer, die Schiffsausrüstung übers Meer. Aber dieser Mann Jona, der schläft tief und fest. Jona war nach unten gegangen, ans Unterste des Schiffs und hat tief und fest geschlafen. Und dann haben diese Leute aus Tarsis, und die waren ja bekannt dafür, dass sie wussten, wie man mit Schiff und Segel umgeht, vor lauter Angst das losgeworfen. Mensch, an wem liegt es denn, dass dieses Unglück über uns kommt? Und als diese Leute sich nicht mehr zu helfen wissen, da tun sie es. Dann nehmen sie diesen Mann, auf den das Los gefallen ist, und werfen ihn ins Meer. Jona, der trotzige Prophet, war scheinbar unzufrieden mit seinem Ungehorsam, bis Gott ihn durch widrige Umstände aufgeweckt hat. Gott greift hier ein. Gott schickt einen mächtigen Sturm. Und liebe Gemeinde, manchmal schickt Gott vielleicht auch einen mächtigen Sturm in unser Leben. Umstände, damit wir wieder nach ihm fragen. Dieser bekannte englische Schriftsteller auch, aber Prediger vor allen Dingen, Spurgeon, aus dem 19. Jahrhundert, war der Meinung, dass er dem Feuer, dem Hammer und der Feile mehr zu verdanken habe als jedem anderen Werkzeug aus dem Werkzeugkasten Gottes. Oder dieser Schriftsteller Gordon MacDonald, den viele von uns sicher kennen, und seine Frau auch, die haben ja viele gute geistliche Bücher geschrieben im 21. Jahrhundert. Und sie haben also eine persönliche Umfrage durchgeführt und haben Menschen immer wieder die Frage gestellt: An welchem Punkt in deinem Leben hast du dich Gott am nächsten gefühlt? Und die meisten schilderten einen Moment, in dem ihnen das Leben dunkel erschien, in dem Gott einen Sturm zugelassen hat. Liebe Gemeinde, und genau hier will Gott uns begegnen. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. Gott schickt bei Jona nicht nur einen Sturm, sondern Gott schickt auch ein Wunder. Und das ist so mein zweiter Gedankenkreis, eine wunderbare Tauchfahrt. Eine wunderbare Tauchfahrt. Da ist in Kapitel 2, Vers 1, der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona 3 Tage und 3 Nächte lang, war Jona im Bauch des Fisches. Wir nehmen an, dass das ein Wal war, dass das ein Pottwal war. Und damals, zu der Zeit, haben noch Pottwale im Mittelmeer gelebt. Heute ist ja vielleicht eher mal die Ausnahme. Und die sind bis zu 20 Meter lang, die wiegen bis zu 50 Tonnen und die haben eine Tauchgeschwindigkeit von bis zu 120 Meter in der Minute. Und nach 15 Minuten haben die eine Tiefe von 1000 Metern erreicht. Und dieser riesige Körper von so einem Pottwal, der kann dem Wasserdruck standhalten. Aber ein Mensch, der drin ist, der kann dem nicht standhalten. Pottwale können problemlos einen Menschen verschlingen. Aber trotzdem hätte ein Mensch, der da drin ist, keine Chance. Der würde bei dieser Tauchfahrt zur Unkündlichkeit zerquetscht werden. Dass Jona diese Tauchfahrt überlebt hat, war ein Wunder. War ein handfestes Wunder. Wunder. Wie geht es uns mit Wundern? Ein christlicher Radiosender hat mal eine Hörerumfrage gemacht mit der Bitte an seine Hörer, dass sie doch einmal von Gebetserhörungen berichten sollten, die so einzigartig und so präzise waren, dass es sich um ein Wunder handeln muss. Viele von den Hörern haben geschrieben. Viele von den Hörern haben sehr persönliche Erlebnisse berichtet, aber häufig haben sie dann am Schluss doch gesagt, dass sie sich gefragt haben, ob es nicht doch nur ein Zufall war. Geht es uns nicht manchmal auch so? Wir erleben, wie Gott eingreift, wie er Gebete hört und dann irgendwo im Hinterstäbchen, ne? Könnte auch nur ein Zufall sein. Liebe Gemeinde, wir beten darum, dass Gott Menschen heilt. Und manchmal geschieht es. Aber in unseren Hinterköpfen ist doch manchmal der Gedanke, ach, war doch vielleicht nur Zufall. Wir beten vielleicht um eine neue Arbeitsstelle und Gott schenkt sie uns. Und dann im Nachhinein denken wir manchmal, ach, war es vielleicht doch nur ein Zufall? Was ist ein Wunder? Wir denken, ein Wunder ist, wenn Gott in den Ablauf dieser Welt eingreift. Aber die Bibel sagt, dass der Ablauf dieser Welt durch das Handeln oder Halten Gottes gewährleistet wird. Wir haben es am Donnerstag im Allianzgebetsabend diesen Vers gehört aus Kolosser 1, Vers 17. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn, Jesus Christus. Und die englischen Puritaner und Denker der damaligen Zeit, die hatten recht, dass sie sagten, dass die Naturgesetze die Gewohnheiten Gottes sind. So hat Gott sie eingerichtet. Und ein Wunder ist, wenn Gott, der ständig in der Welt wirkt, sein normales Vorgehen verlässt und etwas Ungewöhnliches tut, also seine Gewohnheiten außer Kraft setzt. Und hier hat Gott die Naturgesetze, seine Gewohnheiten außer Kraft gesetzt und Jona bewahrt. Hier, als es ganz eng wird, beginnt Jona zu beten. Jona hat nicht gebetet, als Gott ihn nach Ninive schicken wollte. Hat er nicht gemacht. Jona hat auch nicht gebetet, als er zum nächsten Hafen reist. Er hat auch nicht gebetet, welche Schiffe er nehmen soll. Er hat auch nicht gebetet, als er sein Ticket da abholt. Nein, er betet erst, als ihm das Wasser bis zum Hals steht. Da heißt es in Jona 2, ab Vers 3, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Manchmal geht es uns doch ähnlich. Wir beginnen erst an Gott zu denken, wenn es eng und dunkel wird. Doch Gott ist gnädig und geduldig. Jona überlebt diese Tauchfahrt, wird ans Meeresufer gespült und gespuckt und bekommt von Gott noch einmal eine zweite Chance. Und das ist so mein dritter Gedankenkreis, eine zweite Chance bekommen. Dieselbe Stadt, derselbe Auftrag, derselbe Mann. Und da kriegt er eine zweite Chance. Und da heißt es in Kapitel 3, diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit hinein. Dann stellte er sich auf und rief noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Ich empfinde, das war eine ganz, ganz kurze Predigt. Aber durch diese wenigen Worte des Propheten ist eine Bewegung losgebrochen in dieser Stadt und die Stadt kehrt um. Und da heißt es, da glaubten alle Leute von Ninive. Und diese Stadt wurde erschüttert vom einfachsten Mann bis zum König. Ninive kehrt um. Gott freut sich darüber und Jona hätte sich auch darüber freuen sollen. Aber er tut es nicht. Warum? Ich meine, weil bei Jona waren so die Proportionen verschoben. Und das ist das vierte, eine verschobene Proportion. Da heißt es in Jona 4, Vers 1, das gefiel Jona gar nicht. Das gefiel Jona gar nicht. Der Prophet regt sich auf, weil Gott barmherzig ist. Jona hat am eigenen Leib Güte Gottes erfahren, aber jetzt passt es ihm nicht, dass seinen Feinden das Gleiche passiert. Und dann heißt es in Kapitel 4 weiter, Jona verließ die Stadt in Richtung Osten, in einiger Entfernung hielt er an, machte sich ein Laubdach, er setzte sich darunter in den Schatten, um zu wissen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen, die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freute sich riesig über die Staude. Interessant, dieser Wind hat Gott gehorcht, das Meer hat Gott gehorcht, die Schiffsleute, der Fisch, die Einwohner und sogar die Pflanze auf dem Feld. Aber der Clou an der Geschichte ist, Gott kann eingreifen, wann immer er es will. Und Jonas Geschichte demonstriert, wie unsinnig es ist, sich gegen Gott aufzulehnen. Und die letzte Szene zeigt Jona nochmal mit einer trotzigen Einstellung. Er beschwert sich bei Gott, warum er die Staude hat eingehen lassen, wie lächerlich. Und da sagt Gott zu ihm, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen, in der nächsten ging sie zugrunde. Und trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt in mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Jona 4, Vers 10 und 11. Das Wort verschonen bedeutet wörtlich mit Mitleid betrachtet. Und dasselbe Wort, dasselbe Begriff beschreibt Jonas Gefühl für diese Staude, wo Gott hat für die Stadt Ninive. Wenn Jona um eine Pflanze besorgt ist, deren Wert doch geringer ist als ein Tier, dann ist es logisch doch, dass Gott Mitleid hat mit den Menschen dieser Stadt. Und dieses Buch endet mit einem ganz, ganz starken Kontrast. Ich habe mich gefragt, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was will Gott uns durch diese Geschichte, die wir alle doch kennen, beibringen? Und mir sind 4 Dinge wichtig geworden. Und ich meine, ein erstes, was mir ganz wichtig geworden ist, es geht um unsere trotzige Haltung, die wir manchmal an den Tag legen. Erstens, welche Trotzphasen durchleben wir? Die Pädagogen sagen uns, dass Kinder die erste Trotzphase zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr durchleben und dass die 2. Trotzphase dann in der Pubertät kommt. Vielleicht gibt es da noch mehr, kann man sich streiten. Die Bibel sagt uns aber, dass wir eine innewohnende Veranlagung zum Trotz haben, unser ganzes Leben lang. Es heißt in der Heiligen Schrift in Jeremia 17, 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und wir wissen das auch aus unserem Leben. dass es da eine Tendenz in uns gibt, sich trotzig und schmollend zurückzuziehen. Zum Beispiel, da hat sich einer im Tonfall vergriffen und ich ziehe mich trotzig, schmollend zurück in mein Schneckenhaus, so nach dem Motto, ich spiele nicht mehr mit dir. Oder, da wurde ich vergessen, auf eine Geburtstagsliste zu setzen, obwohl ich den anderen zu meinem Geburtstag eingeladen hat. Und auf einmal begegne ich dem anderen merklich kühl in meinem Trotz. Oder, da bringt mir der andere nicht die Liebe entgegen, die ich mir wünsche. Und ich verweigere mich dem anderen trotzig und schmollen. Trotz hat viele Gesichter. Aber ich denke, man kann eins sagen, was den Trotz beschreibt. Es ist kein Zeichen von Reife, sondern von Unreife. Und unser Herr Jesus Christus will uns da herausholen aus dem Trotz und unser Leben auf einen weiten Raum stellen. Wie macht er das? Und das ist meine zweite Frage, die ich uns mitgeben möchte. Wie zieht Gott mich aus dem Wasser? Ich will das anhand einer wahren Geschichte verdeutlichen. Da waren zwei Kinder, zwei Mädchen in Frankreich und das eine Mädchen hieß Denise und das andere hieß Marie. Und Denise und Marie haben an so einem Teich gespielt. Und eines Tages fiel Denise beim Spielen in den Teich. Und Marie hatte es geschafft, sie an ihren langen Haaren zu fassen und ihren Kopf über Wasser zu halten, bis Hilfe gekommen ist. Und die Presse hörte dann von Maries Heldentat und wollte es interviewen. Dann hat sie die Presse gefragt, einen Reporter gefragt, hat diese Geschichte dein Leben irgendwie verändert? Und ihre Antwort, ja, Denise will nicht mehr mit mir spielen. Sie sagt, ich habe sie an den Haaren gezogen. Denise will nicht mehr mit mir spielen. Sie sagt, ich habe sie an den Haaren gezogen. Liebe Gemeinde, manchmal scheint Gott uns an den Haaren zu ziehen, also zu ärgern. Aber in Wirklichkeit rettet er unser Leben. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Die Gemeinde, Gottes Wege, Gottes Gedanken, die sind viel zu hoch für uns. Ein Unterschied wie Himmel und Erde. Und manchmal nimmt Gott uns einen Lebensraum, um uns nachher zum Segen zu setzen. Vor gut 200 Jahren lebte in England ein Mann mit Namen William Carey. Sein Lebenstraum war Farmer, in der Landwirtschaft zu werden. Und dieser Mann, dieser William Carey, hat eine Hautkrankheit bekommen. Und das hat ihn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und er musste einen neuen Beruf lernen und wurde Schuhmacher. Und der Lehrmeister von William Carey war ein gottesfürchtiger Mann. Und der Lehrmeister von William Carey hat ihm nicht nur beigebracht, in Englisch die Bibel zu lesen, sondern in Griechisch, in der Ursprache. Und während seiner Ausbildung zum Schuhmacher bekam Carey von Gott einen Blick geschenkt für Weltmission. Und so wurde er aus dem Nein zu seinem Lebensraum schließlich ein endgültiges Ja Gottes. William Carey wurde Missionar in Indien, gründete Schulen, Universitäten und hat heute noch Spuren hinterlassen. Aber hätte William Carey nicht diese Hautkrankheit gehabt, hätte er nicht diese Umschulung machen müssen, wahrscheinlich hätte Gott nicht seinen Blick für die verlorenen Menschen oder auf die verlorenen Menschen lenken können, diesen Kontinent. Liebe Gemeinde, Gott zieht uns an den Haaren aus dem Wasser, so wie Marie es mit Denise getan hat. Und wir meinen, er will uns damit ärgern. Liebe Gemeinde, Gott lässt manchmal komische Dinge in unserem Leben geschehen, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen, will unseren Blick auf einen Menschen lenken, den wir von ihm erzählen können, will unseren Blick auf eine Aufgabe lenken, wo er uns zum Segen setzen möchte. Und dann gilt es, Dinge, die wir krampfhaft festhalten und kleinlich festhalten, loszulassen, heraustreten aus dem Schmollwinkel. Wie werden wir zu Leuten, die dem Trotz entweichen? Ich meine, es hängt mit Gebet zusammen, also dass wir mit Gott wieder ins Gespräch kommen. Und das ist meine dritte Frage, wie komme ich mit Gott wieder ins Gespräch? Die Umkehr Jonas begann, als er im Bauch des Fisches betete. Und mir ist da ein Bibelwort ganz wichtig geworden aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es in Kapitel 65, Vers 24. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Der englische Literaturprofessor C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass Gott inkognito durch die Welt geht. Wir müssen unser Herz für ihn öffnen. Und Gebet heißt nicht, dass wir Gott dazu bringen, unseren Willen zu tun, sondern es geht vielmehr darum, unsere Lebenswünsche, unsere Lebensabsichten, unsere Lebenspläne ganz neu auf Gott auszurichten. Vielleicht finden wir manchmal nicht die richtigen Worte. Vielleicht brauchen wir, sollten wir dann die Gebete des Gesangbuches nehmen. Vielleicht sollen wir dann einen Psalm beten in der Ich-Form und uns da hineinstellen und uns ganz neu wieder auf Gott ausrichten. Und ein viertes und letztes, eine vierte und letzte Frage: Wie kann ich die Liebe Gottes erfahren und weitergeben? Wie kann ich die Liebe Gottes erfahren und weitergeben? Jona ist aus Angst vor dem, was ihn in Ninive erwartet hat, aber auch aus seiner Hartherzigkeit vor dem Auftrag Gottes davongelaufen. Ich denke, wir alle haben schon, oder wahrscheinlich die meisten von uns, von dieser Frau Corrie ten Boom gehört. Die hat ja während dem Zweiten Weltkrieg, war die im Gefängnis und dann auch im KZ, weil sie jüdische Nachbarn versteckt hat. Und Corrie ten Boom sagte einmal in dieser Zeit, und ich meine, es war bevor sie inhaftiert wurde oder in der Zeit dabei, sagt sie: Man soll niemals Angst davor haben, einem bekannten Gott eine unbekannte Zukunft anzuvertrauen. Man soll niemals Angst davor haben, einem bekannten Gott eine unbekannte Zukunft anzuvertrauen. Liebe Freunde, Gott hat sich bekannt gemacht. Seine Menschenfreundlichkeit gezeigt in Jesus Christus. Seine Liebe deutlich werden lassen am Kreuz, die jedem Menschen gilt. Und seine Liebe gilt über Völker und Rassen um die ganze Erde. Und wir dürfen Boten seiner Liebe sein, anderen Gehilfen zur Freude, auch zu denen, die uns nicht sympathisch sind. Und ich meine, Gott will uns zu Menschen schicken, um ihnen etwas von seiner Liebe zu sagen. Und die Frage ist, ob wir uns senden lassen oder ob wir unschlüssig oder mit Vorurteilen behaftet sind oder Entscheidungen vor uns herschieben. Thomas von Kempen hat einmal gesagt, dass zwei Dinge die Versuchung in uns groß werden lassen: ein unentschlossener Geist und zu wenig Vertrauen zu Gott. Wir dürfen im Vertrauen getrost losgehen zu den Menschen vor Gott und schenken, senden möchte. Ich möchte schließen mit einem Gebet von einem Forscher und Missionar, dem Engländer David Livingstone. Dieser Mann hat manche weiße Flecken auf der Landkarte erkundet und hat vielen Menschen das Evangelium von Jesus Christus gebracht. Und er hat einmal folgendes Gebet geschrieben. Und damit will ich schließen und dieses Gebet auch beten. Und er sagt: Herr, sende mich, wohin du willst, aber bitte geh mit mir. Leg mir auf, was du willst, aber bitte gib mir die Kraft dafür. Zerschneid jedes Band, das mich mit anderen verbindet, nur nicht das Band zu deiner Sache und zu deinem Herzen. Amen.